HR Info. Kultur.
Japan ist in, Japan ist hip, Japan ist schrill und Japan ist exotisch. Das macht die 19. Ausgabe des japanischen Filmfestivals Nippon Connection deutlich, das zurzeit in Frankfurt stattfindet. Anlass für uns in HR Infokultur die Frage zu stellen, was macht Japan so interessant und gleichzeitig so fremd? Der Japanologe Stefan Seidenitz, Vizepräsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, sagt dazu:
Es ist vor allem der Zauber der Exotik, eine völlig andersartige Kultur. Das war so ein Faktor, der mich besonders von Anfang an Japan begeistert hat. Dass von allen Nationen, allen Kulturen dieser Welt die japanische wahrscheinlich diejenige ist, die von unserer deutschen, mitteleuropäischen am weitesten entfernt ist.
Weitere Themen. Die Kaiserin des Soul, die Sängerin Gladys Knight, ist diese Woche 75 geworden. Und in unserem Kulturtipp schicken wir sie nach Mannheim in die Multihalle und dem Festival Concrete Music. HR Infokultur mit Pablo Diaz. Dem japanischen Film geht es gut, zumindest wenn man die Zahl der verkauften Tickets in dem Land betrachtet. Die Kinos in Japan sind voll. Und viele der dortigen Kassenschlager liefen im vergangenen Jahr auch beim Nippon Film Festival 2018. In diesen Tagen und bis zum 2. Juni gibt es wieder die Möglichkeit, tief einzutauchen in die japanische Filmwelt und die japanische Kultur. Das Rahmenprogramm rund um die Filme und die vielen Filmemacher aus Japan machen das Nippon Film Festival zu einem der wichtigsten Filmfestivals für japanische Filme außerhalb des Landes. Einzelheiten von Corinna Tertel.
Nippon Connection, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.
Es steht zwar Film drauf, aber es ist längst nicht nur Film drin, sondern ganz viel Japan an sich, mit modernen und traditionellen Tönen etwa. Harune Mori mit ihrer Mischung aus Rap, Alternative Rock und Hardcore oder Motsumi Aragaki mit dem traditionellen Saiteninstrument Sanshin. Ganz viel Japan gibt's auch für den Gaumen, die Stimmbänder oder für die Muskeln rund um das Festivalzentrum im Musonturm und den Naxos-Hallen.
Man hat aber auch zum Beispiel die Möglichkeiten, sich bei unseren Experten von der Shiatsu-Massage mal massieren zu lassen oder nach einem langen Tag im Kinosessel bei der Radiogymnastik sich mal wieder ein bisschen zu bewegen. Also es gibt wirklich sehr viel zu tun und viel zu entdecken.
Carina Labig könnte noch seitenweise Vorträge und Workshops aus dem Programm aufzählen. Wie wär's etwa mit Rudel-Karaoke, einem Workshop mit einem preisgekrönten Filmgeräuschemacher oder lieber lernen, wie der über 4 Meter lange Kimono-Gürtel zur Schleife gebunden wird.
Japanisches Filmfestival.
Richtig, es geht natürlich auch um Film. Etliche japanische Filmemacher haben sich auch in Europa mittlerweile eine Fangemeinde erarbeitet, sagt Florian Hör. Er hat an der Filmauswahl mitgearbeitet.
Wir wollen auch viele Menschen, die sich noch gar nicht mit dem japanischen Kino auseinandergesetzt haben, ins Kino locken. Viele davon werden auch sehr überrascht sein, weil das japanische Kino vielleicht gar nicht so ausgeflippt und verrückt ist, wie sie sich es vorgestellt haben, weil man mit japanischem Film vielleicht eher sehr Übertriebenes assoziiert. Und anders als in westlichen Filmen ist auch das Erzähltempo. Also viele Filme werden einfach sehr langsam erzählt und nehmen sich viel mehr Zeit für die Entwicklung der Figuren, als eine detaillierte Handlung zu erzählen.
Shinjuku Tiger.
Blockbuster, Independent-Filme, Debüts, Dokumentarfilme, Retro-Schätzchen aus den 50ern und 60ern.
Die Sektion Nippon Animation präsentiert das Animationsprogramm, das nach wie vor auch das größte Aushängeschild des japanischen Kinos ist.
Und der Schwerpunkt Außenseiter in der japanischen Gesellschaft. Das gibt's in den über 100 Filmen zu sehen, die das Festival zeigt. Und mittendrin tummeln sich 70 Filmemacher aus Japan. Für Festivalleiterin Marion Klompfers steht ein Gast besonders im Rampenlicht.
Unser Stargast ist dieses Jahr Shinya Tsukamoto. Shinya Tsukamoto ist ein Kultregisseur. Er ist auch Schauspieler und seit über 30 Jahren macht er Filme.
Und wer beim Thema japanisch Film die gleichen Fragezeichen in den Augen hat, wie beim Thema Kimono wickeln, der ist besonders willkommen.
Es gibt ganz viel tolles japanisches Essen bei uns. Und man kann auch nette Sachen bei uns kaufen und stöbern an den Ständen. Und wenn man erstmal da ist, dann kann man sich vielleicht auch den einen oder anderen japanischen Film anschauen.
Nippon Connection, Japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.
Das japanische Filmfestival Nippon Connection läuft bis zum 2. Juni in Frankfurt. Das größte Filmfestival für japanische Filme außerhalb Japans. Woher rührt dieses Interesse an Japan und an japanischer Kultur? Das sind Fragen, die wir mit Stefan Seidenitz erörtern wollen. Stefan Seidenitz ist Japanologe, war viele Jahre als Lektor tätig, ist Buchautor und Mitarbeiter des Goethe-Instituts. Bereitet unter anderem Regierungsdelegationen auf Japan-Besuche vor oder berät Unternehmen bei ihrer Tätigkeit in Japan. Außerdem ist er Vizepräsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft. Ich habe vor der Sendung Stefan Seidenitz gesprochen und habe ihn gefragt, wie er auf die Idee kam, Japanisch zu studieren.
Es waren mehrere Gründe. Zum einen sicherlich waren die Schriftzeichen. Ich habe schon als Kind mich auch für ägyptische Hieroglyphen begeistert. Und das japanische Schriftsystem ist eigentlich unter den lebenden Sprachen das einzige, das ziemlich ähnlich ist wie die altägyptischen Hieroglyphen in Aufbau und Funktion.
Interessant. Herr Seidenitz, Sie begleiten ja auch Regierungsdelegationen in kultureller Hinsicht, wenn Sie Japan-Besuche vorhaben, auch Unternehmen. Was ist das Erste, auf das Sie diese Menschen hinweisen, wenn Sie Japan besuchen wollen?
Es ist vor allem erstmal eine besondere Achtsamkeit, die sehr nützlich ist, wenn man mit Japanern zum Beispiel Geschäfte macht oder auch nur im Lande herumreist. Die gesamte japanische Weltwahrnehmung ist eine gänzlich andere als unsere.
Nämlich?
Und ich versuche, die entsprechenden deutschen Besucher oder Geschäftsleute vor ihrem Japan-Kontakt so etwas auf die japanische Perspektive vorzubereiten. Die Japaner haben eine sehr viel visuellere Art der Wahrnehmung, die vor allem durch, ich meine, das griechische Wort Eidos, das Bild, geprägt ist, während wir hier in unserer europäischen, vor allem in der deutschen Kultur, sehr viel mehr Logos, also Wort und Vernunft und auch abstrakte Konzepte als prägende Methoden ansehen.
Kann man das irgendwie an einem konkreten Beispiel bildhaft machen?
Ein typisches Beispiel ist das Smiley, das im Deutschen oder in der westlichen Kultur mit zwei Punkten für die Augen und einem großen, breiten, gekrümmten Mund zum Zeichen für Freude gestaltet ist. In Japan hingegen ist der Mund nur ein kleiner, neutraler Schlitz. Die Freude funkelt aus den übergroß dargestellten Augen. Das Gleiche findet man übrigens auch bei japanischen Manga, dass die meisten Manga-Figuren mit übergroßen Augen porträtiert werden, soll nicht nur der Niedlichkeit betonen, sondern vor allem, da die Augen ein Fenster zur Seele sind, deren Gefühlsregung verdeutlichen. Denn Manga bieten genau das, was man als Japaner im normalen Alltag nicht hat, eine Art fast schon überkompensierte Befindlichkeitsdarstellung und aufkochende Emotionen, die man normalerweise als Japaner gut unter Kontrolle hält. All das wird aber nicht durch den Mund dargestellt, sondern durch die Augen. Denn für die Japaner zählt nicht das, was man sagt, sondern das, was man sieht. Das gesprochene Wort ist häufig nur eine Art Hintergrundmusik, die keine wirkliche Bedeutung hat, außer ein bisschen die Stille zu überbrücken. Die wirklich wichtigen Informationen bekommt man nur visuell durch die Augen.
Wenn Sie den Leuten in Japan erklären, auf was muss man dann da achten besonders?
Es gibt jede Menge Fettnäpfchen und Tabus, die man vermeiden sollte. Also es fängt damit an, dass man eben nicht mit Straßenschuhen auf Tatamimatten herumläuft. Dass man
Tatamimatten ist das, was in den Wohnungen
liegt? Ja, Reisstrohmatten. Okay. Die dürfen also nur mit Strümpfen, noch nicht mal mit Pantoffeln betreten werden, weil sie so empfindlich sind. Eine andere Sache sind zum Beispiel die Tabus, die mit dem Aberglauben zu tun haben, wie zum Beispiel die Zahl 4, die in ganz Ostasien eine Unglückszahl ist, weil sie ein Homophon, also ein gleichlautendes Wort für Tod ist. Deshalb will zum Beispiel kein Japaner, wenn er in Deutschland zu Besuch ist, im Hotelzimmer Nummer 4 oder im vierten Stock oder in der Flugzeugsitzreihe Nummer 4 oder Kino Platz 4 oder ähnlichen sich dann wiederfinden. Ich hatte mal eine große multinationale Firma beraten, die aus Europa dann auf den japanischen Markt wollte und ganz stolz darauf war, für die Kunden aus Japan die direkte Telefondurchwahl 4444 ausgewählt zu haben. Ich konnte die gerade noch in letzter Minute davon abhalten.
Was wissen die Menschen in Deutschland über Japan?
Teilweise erschreckend wenig. Da wird zum einen Japan mit China und Korea in den gleichen Topf geworfen, was weder für die Japaner noch für die Koreaner noch für die Chinesen besonders schmeichelhaft ist. Denn die sind allesamt sehr darauf bedacht, doch ihre kulturelle Eigenständigkeit und Identität zu wahren.
Und umgekehrt, was wissen die Japaner über Deutschland?
Überraschend viel. Wenn Japaner nach Deutschland kommen, sei es als Geschäftsreisende oder als Touristen, sind sie meist sehr gewissenhaft vorbereitet und verfügen über außerordentlich gute Kenntnisse der deutschen Geschichte, Geografie, teilweise auch der Sprache, wobei sie da immer sehr zurückhaltend und bescheiden sind und gar nicht so viel immer von dem dann auch herauslassen, was sie an Kenntnissen besitzen.
Woher rührt diese Bescheidenheit?
Das ist vor allem eine Art Perfektionismus. Die Japaner haben eine Eigenschaft, die bei ihnen vielleicht noch ausgeprägter ist als bei den Deutschen. Sie machen eine Sache um ihrer selbst willen. Und sie wollen es wirklich perfekt machen. Das sieht man auch bei japanischen Produkten, die oftmals also sehr, sehr sorgfältig verarbeitet sind. Japanische Konsumenten sind auch entsprechend anspruchsvoll. Also darf keine Unebenheit, kein Kratzer oder ähnliches bei einem gerade gekauften Artikel sein. Und für die Japaner ist es auch eine Frage des Respekts für eine andere Kultur, dass man die entsprechend achtsam und mit entsprechend gründlicher Vorbereitung und Sachkenntnis dann angeht.
Jetzt sprechen wir sehr allgemein über die Japaner. Ich will das mal mit einer Frage verbinden und das in Frage stellen. Wenn wir uns die kulturellen Angebote rund um das japanische Filmfestival, das Nippon Connection anschauen, dann sind das, sagen wir mal, die üblichen Angebote, also Kimono-Workshop, Shiatsu-Massage, Manga-Porträts und natürlich Sushi. Kann man den modernen Industriestaat Japan mit seinen über 120 Millionen Einwohnern tatsächlich auf diese Klischees reduzieren?
Nein, das ist natürlich nur ein winziger Bruchteil. Aber es sind, wenn man so will, die Klischees, die pars pro toto stehen für die japanische Kultur, die auch das ausmachen, was man hier wahrnimmt. Es ist immer ein Unterschied zwischen der Wahrnehmung einer anderen Kultur und der Kultur, wie sie sich im Lande selbst darstellt.
Also das, was wir hier als Bild von Japan bekommen, ist nicht eigentlich das Japan, das man findet, wenn man dorthin fährt.
Es ist auch das Japan, das man findet, aber eben nicht nur. Japan ist eben noch viel facettenreicher, vielfältiger als das, was wir hier gezwungenermaßen immer nur bruchstückweise mitbekommen können.
Mhm. Dieses Nippon Film Festival macht ja eine gewisse Faszination für die japanische Kultur. Mhm. Deutlich zumindest hier in Deutschland. Woher rührt die?
Es ist vor allem der Zauber der Exotik. Eine völlig andersartige Kultur, das von allen Nationen, allen Kulturen dieser Welt, die japanische, wahrscheinlich diejenige ist, die von unserer deutschen, mitteleuropäischen am weitesten entfernt ist. Man so die maximale Exotik vorfindet, die einem ermöglicht, mal Dinge, auch die Welt etwas anders wahrzunehmen.
Stefan Seidenitz war das, Japanologe. Wir sprachen anlässlich des Festivals Nippon Connection, des Filmfestivals, über das, was japanische Kultur ausmacht und was ihre Faszination vor allen Dingen für Menschen aus der Bundesrepublik ausmacht. Danke, dass Sie hier im Studio waren. Im Gespräch mit Stefan Seidenitz haben wir gelernt, dass Manga-Figuren deswegen mit großen Augen gezeichnet werden, weil damit ihr Gefühlszustand ausgedrückt werden soll. Mangas sind japanische Comics, die vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg ein Millionenpublikum erreichen. Mangas sind auch eine Kunstform, die in Japan von Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen und Schichten konsumiert werden. Fast 40% der Druckerzeugnisse in Japan sind Mangas. Inzwischen finden sie auch außerhalb Japans ein immer größeres Publikum. Eine aktuelle Ausstellung im British Museum in London zeichnet die Erfolgsgeschichte der Mangas nach. Jens-Peter Marquardt war für uns dort.
Ist Manga wirklich so bedeutend wie Rodin und die antiken Griechen, fragte skeptisch der konservative Telegraph in Anspielung auf die Blockbuster-Ausstellung des British Museum im vergangenen Jahr. Kuratorin Nicole Coolidge-Rosmanier beantwortete die Frage in der BBC mit einem klaren Ja.
Manga ist ein globales Phänomen. Wenn wir das ignorieren, dann tun wir das auf eigene Gefahr. Denn Manga entwickelt sich durch Instagram, durchs Internet rasend schnell zu einer Weltsprache. Jeder aus der Generation Y und noch stärker aus der Generation Z weiß das. Wir versuchen in dieser Ausstellung die historischen Ursprünge und die derzeitige dynamische Entwicklung zu präsentieren.
Die Ursprünge gehen auf Japans bedeutendsten Künstler des 19. Jahrhunderts zurück. Katsushika Hokusai hatte eine Serie seiner Holzschnitte Manga genannt, frei übersetzt sich austobende Bilder. Als Japan sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Welt öffnete, mischte sich Hokusais Technik mit Einflüssen aus dem Westen. Rakuten Kitazawa, einer der ersten Manga-Künstler, zeichnete damals für Zeitungen, die für die Ausländer in Japan gedruckt wurden. Kitazawa schuf 1928 auch erstmals eine weibliche Hauptfigur, das hüpfende, springende Mädchen.
Manga ist visuelles Geschichtenerzählen durch Linien. Ein grafischer Weg, Inhalte in einer aufregenden, eindringlichen Weise rüberzubringen. Japan ragt in dieser Kunst heraus.
And Japan excels at that.
Im Gegensatz zu westlichen Comics wirken Mangas reduziert, selten bunt, meist schwarz und weiß, mit wenigen Strichen.
Das gerade zieht den Betrachter an. Das regt seine Vorstellungskraft an. Comics sind häufig komplett. Mangas dagegen überlassen vieles deiner Fantasie und begeistern dich so.
Manga leaves a lot to your imagination and makes you excited.
Im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Mangas immer mehr differenziert. Das British Museum hat in seinen Räumen einen Manga-Kiosk nachgebaut, in dem die ganze heutige Vielfalt deutlich wird. Es gibt Mangas für Mädchen und für Jungen, für Frauen und für Männer, Sportmangas, Sexmangas, Abenteuermangas, Science-Fiction-Mangas, Manga-Lehrbücher für den Schulunterricht und vieles mehr. Auch Mitteilungen des japanischen Außenministeriums kommen in Manga-Form heraus. Eigentlich gibt es heute nichts mehr, was nicht in Manga-Sprache erzählt werden kann. Mangas haben auch laufen gelernt als Anime, als animierte Zeichnungen, als Filme und als Computerspiele. Auch Hollywood kam irgendwann nicht mehr am Manga-Erfolg vorbei. Mit Hayao Miyazakis Chihiros Reise ins Zauberland gewann 2003 erstmals ein Anime einen Oscar. Manga ist heute eine weltweite Milliardenindustrie. Das British Museum rechnet mit einem Ansturm auf die Ausstellung, vor allem von jungen Besuchern. Kuratorin Rousmanier garantiert ihnen, dass sie in dieser Ausstellung in 1,5 Stunden fließend in Manga werden. Ein kompletter Manga-Kurs, in dem jeder seinen Lieblingsmanga finden wird.
Eine aktuelle Ausstellung im British Museum in London über Mangas. Jens-Peter Marquardt war für uns dort. Die Ausstellung über Mangas geht bis zum 26. August. Peter Kaschola-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums, schickt uns jetzt mit seinem heutigen Kulturtipp nach Mannheim in die Multihalle.
HR Info. Kulturtipp.
Mein Kulturtipp ist ein Besuch in Mannheim in den Herzogenriedpark, um dort die sogenannte Multihalle von Frei Otto zu besuchen. Die wurde 1975 zur Bundesgartenschau erbaut und schlummert seit einigen Jahren unter einer Nichtnutzung. Nun wird sich das aber ändern. Die Stadt Mannheim wird sich dieser unglaublich filigranen und spannenden, freitragenden Dachkonstruktion in einem tollen Park annehmen und wird sich künftig mit Geld des Bundes darum kümmern. Sie können aber im Juni schon zu einer besonderen Projektwoche, die Concrete Music heißt, Musiker dabei zuschauen, wie sie diesen Raum erleben und dieses Erlebnis dann in Musik umwandeln werden. Es handelt sich um Mannheimer Musikproduzenten Sigi Hazardeur und Konstantin Gropper, die von der berühmten Mannheimer Popakademie ausgesucht wurden und dort ein Kulturprogramm veranstalten, das schließlich am Samstag, den 8. Juni, mit einer großen Veranstaltung abends enden wird. Also fahren Sie hin und tauchen Sie ein in die spannende Architektur der 70er Jahre, die hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten renoviert wieder auferstehen wird.
Der Kulturtipp von Peter Kaschola-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums. Er empfiehlt einen Besuch der Multihalle mit der größten freitragenden Holzgitterschalenkonstruktion der Welt in Mannheim. Gebaut vom Star-Architekten Frei Otto. Die Konstruktion steht seit 1998 unter Denkmalschutz. Und dazu die Projektwoche Concrete Music. Sie geht bis zum 8. Juni. Und jetzt geht es um diese Stimme. Filmmusik aus dem James-Bond-Film License to Kill, gesungen von Gladys Knight. Jener Sängerin, die den Titel Kaiserin des Soul für sich beanspruchen kann. An diesem Dienstag wurde die US-Amerikanerin 75 Jahre alt. HR-Info, Washington-Korrespondent Arthur Landwehr, gratuliert.
Please welcome home the Empress of Soul, Gladys Knight.
Da war sie wieder einmal zu Hause in Atlanta, Gladys Knight. Sie singt 2019 die Nationalhymne beim Super Bowl, dem Endspiel des amerikanischen Football, dem größten Fernsehereignis des Jahres. And the home of the Die Kaiserin des Soul wird sie genannt. 75 Jahre alt, 71 davon auf der Bühne.
My first performance was a recital that was sponsored by the church. And I was 4 years old then.
Mit 4 der erste Auftritt, ein Kirchenkonzert. Gospel Music, der sie bis heute treu geblieben ist. Trotz der überwältigenden Weltkarriere als Soul-Sängerin. Der erste große Hit 1961 mit den Pips, die bald Gladys Knight and the Pips heißen. Sie ist der Star, die drei Männer, Begleitchor.
Every beat of my heart. There's a beat for you.
Every beat of my heart. Gladys Knight war bei einem Kleinstlabel unter Vertrag und es war die beste Zeit, sagt sie. Familie. Musiker trafen sich unterwegs bei den Konzerten.
So grateful that I got a chance to live during that time. That I came during that time. Because they hand-walked us through the industry.
Sie sei so dankbar, in der Zeit begonnen zu haben. Sie haben uns an Händen durch die Industrie geführt, sagt sie. Sogar mal die Eltern angerufen, wenn sich jemand schlecht benahm. Und beigebracht, was Showbusiness ist und wie Show geht, wie man die Bühne betritt, das Publikum wild macht.
So how you gonna come on? We said, we're going on, we're coming on. He said, no, you're not just coming on. He said, you guys gonna get in it, you're gonna drive out as they're playing your music. To the stage, and when a certain musical cue comes on, y'all gonna pop them doors at the same time and get out and go and do your show. That's how we came on. People went crazy.
Love me with him.
I know you will.
Oh, let midnight change Georgia.
Ihr wohl größter Erfolg, Midnight Train to Georgia, 1973. Da hatten Gladys Knight and the Pips 7 Jahre bei Motown Records, dem legendären Soul-Label, hinter sich, waren Vorgruppe für Diana Ross and the Supremes, denen sie die Show gestohlen haben sollen. Ende der 80er Jahre lösen sich die Pips auf. Gladys Knight beginnt die Solokarriere mit einem Riesenhit, License to Kill. Bond song. Ihr größter Auftritt 1996 bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Atlanta, Georgia. In ihrer Heimatstadt erhebt sie sich tief aus dem Stadionboden mit dem Ray Charles-Hit Georgia on my mind.
Georgia.
Persönlich? 4-mal ist sie verheiratet, mit 16 das erste Mal schwanger, insgesamt 3 Kinder zieht sie groß. Sie wird spielsüchtig, macht eine Therapie, findet wieder zur Kirche, gründet einen Gospelchor. Heute lebt sie mit ihrem Mann in North Carolina, hat 17 Enkel und 10 Großenkel.
Die US-Soul-Sängerin Gladys Knight ist diese Woche 75 Jahre alt geworden. Ein Beitrag von Arthur Landwehr war das. Soweit HR Info Kultur. Die Sendung zum Nachhören finden Sie online auf hrinforadio.de. Dort gibt es auch den Podcast dieser Sendung zum Herunterladen. Mein Name ist Pablo Díaz.